NDR Info. Themen des Tages.
Mit Birgit Langhammer, schönen guten Abend. Unsere Themen im kurzen Überblick. Gewalt gegen Frauen ist leider nichts Neues. Nachdem die Schauspielerin Colleen Fernandes schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann erhoben hat, sind jetzt Forderungen nach stärkeren Konsequenzen auch bei digitaler Gewalt erhoben worden. Die Deutsche Bahn soll durch kurzfristig umsetzbare Maßnahmen pünktlicher werden. Und wir beginnen in Hannover. Dort ist heute der Prozess gegen einen Staatsanwalt zu Ende gegangen. Wir haben ja auch fortlaufend über den Fall berichtet. Jascha G. soll einer Drogenbande wichtige Informationen zugespielt haben, und zwar über einen längeren Zeitraum. Da geht's um Infos zu Durchsuchungen, aber auch zu Haftbefehlen. Der Angeklagte soll immer wieder Ermittlungsinterner weitergegeben haben, und dafür gab's für jeden Tipp Geld. Jeweils mehrere tausend Euro. Heute nun ist das Urteil gesprochen worden und das Landgericht Hannover hat den Staatsanwalt zu 8 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt wegen Bestechlichkeit und Verletzung des Dienstgeheimnisses. Helmut Eickhoff berichtet über das Urteil und erste Reaktionen.
Für die Richter am Landgericht Hannover war klar, der korrupte Staatsanwalt ist schuldig. Er ist der Maulwurf der Justiz, der Informant der Drogenhändler. Nils Leimbrock war Staatsanwalt in dem Verfahren.
Ich bin tatsächlich hier zufrieden, das hier heutige Urteil erscheint mir tat- und schuldangemessen. Der hier angeklagte Staatsanwalt ist zu einer Freiheitsstrafe von 8 Jahren und 6 Monaten verurteilt worden. Sein Mitangeklagter zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 10 Monaten, deren Vollstreckung zur die Bewährung ausgesetzt worden ist.
Über Monate hatte der korrupte Staatsanwalt Infos durchgestochen, über Razzien, über Haftbefehle. Mittelsmann ins Milieu war ein Boxtrainer, der auch mit angeklagt war. Die Drogenbande war dadurch immer auf dem aktuellsten Stand der Ermittlungen. Als Gegenleistung kassierte der korrupte Staatsanwalt 5.000 Euro pro Tipp. Zu Beginn des Prozesses hatte er die Vorwürfe noch abgestritten, sich dann aber auf einen Deal eingelassen. Geständnis gegen geringere Haftstrafe. Das Gericht ist aber davon überzeugt, dass er auch ohne Geständnis schuldig gesprochen worden wäre. Der Sprecher des Landgerichts, Eike Kassebaum.
Unter anderem lagen zahlreiche Chatverläufe vor, die individuelle Merkmale vorweisen, die einzig und allein auf den Angeklagten hinzutreffen. Und deswegen wäre eine Verurteilung nach der Urteilsbegründung, die wir eben gehört haben, auch möglich gewesen, wenn wir kein Geständnis gehört hätten.
Der Angeklagte selbst hatte sich nochmal geäußert, als gegen Ende des Prozesses die Plädoyers gesprochen wurden. Er habe schweren Schaden angerichtet, bereue das zutiefst. Diese Reue aber glaubte ihm das Gericht nicht, unter anderem wegen eines Vorfalls in der Untersuchungshaft.
Während des Verfahrens gab es Hinweise darauf, die sich später auch bestätigt haben, dass der Angeklagte unter anderem durch ein eingeschmuggeltes Handy versucht, Zeugen zu beeinflussen. Das hat zu verschärften Haftbedingungen und Isolationshaft geführt.
Zudem sei der Justiz ein schwerer Schaden entstanden, dadurch, dass ein Staatsanwalt Geheimnisse an die Drogenmafia verraten hatte.
Das Verfahren hat gezeigt, dass das Verhalten eines einzelnen Amtsträgers, eines hervorgehobenen Amtsträgers für den Rechtsstaat und für die Arbeit der Justiz das Vertrauen erheblich erschüttern kann.
Juristisch ist der Prozess zwar nun abgeschlossen, der Fall ist aber noch längst nicht durch. In einem Untersuchungsausschuss soll der Justizskandal politisch aufgearbeitet werden. Unter anderem soll geklärt werden, warum der Mann noch lange in Drogenverfahren ermitteln durfte, obwohl es schon längst Zweifel an ihm gab.
Soweit schon Informationen von Helmut Eickhoff zum heutigen Urteil gegen einen Staatsanwalt in Hannover. Wir bleiben noch dabei.
NDR Info. Die Meinung.
Jascha G. ist verurteilt worden, doch die Aufarbeitung des Falles darf damit nicht enden, meint NDR-Journalistin Mandy Sati in ihrem Kommentar.
Ein Staatsanwalt, der mit einer Drogenbande unter einer Decke steckt. Allein das ist bundesweit schon einmalig. Doch mindestens so einzigartig wie die Tat von Jascha G. ist die Kette des Versagens hinter diesem Fall. Wir reden über einen Prozess, der so schlecht geplant wurde, dass bis heute wesentliche Zeugen einfach nicht gehört wurden. Und das, obwohl jetzt ein Urteil steht. Und so meine Vermutung, dieses Verfahren hat mitnichten die ganze Geschichte ans Licht gebracht. Gleichzeitig ist dieser Prozess aber zumindest der Versuch gewesen, das abzuräumen, was über Jahre in den niedersächsischen Behörden versäumt wurde. Nämlich zumindest etwas Licht ins Dunkel dieses Falls zu bringen. Denn noch immer ist unklar, wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass Jascha G. so lange weiter als Staatsanwalt in Verfahren gegen das organisierte Verbrechen auftreten konnte, obwohl schon lange Verdachtsmomente gegen ihn vorlagen. Wieso hat sich die damalige Leiterin der Staatsanwaltschaft Hannover unmittelbar nach der Durchsuchung von Jascha G.'s Wohnung und seinem Büro schützend vor ihn gestellt und die Vorwürfe abgekanzelt, obwohl wir heute wissen, die Anklage beruht zum Großteil auf Daten und Beweisen, die damals gefunden wurden. Und wieso gibt es so viele Ungereimtheiten, wann, wer, an welcher Stelle in der Staatsanwaltschaft und im Ministerium die Dimension dieses Falls erkannt haben will? Es zeigt sich vor allem eines. In diesem Fall wird gerne gegenseitig mit dem Finger aufeinander gezeigt. Der von der CDU geforderte Untersuchungsausschuss kann da unter Umständen Antworten finden. Doch ein ungutes Gefühl bleibt. Der organisierten Kriminalität ist es in Niedersachsen gelungen, bis weit in den Strafverfolgungsapparat vorzudringen. Und trotz zahlreicher Hinweise wollte dies über Jahre hinweg niemand wahrhaben. In Anbetracht der großen Mengen Geld, über die das organisierte Verbrechen durch den Handel mit Kokain verfügt, scheint das nahezu fatal. Denn die Rechnung ist einfach. Je höher die Summe, desto flexibler ist in einigen Fällen auch die Moral. Der Fall Jascha G. hat das Potenzial, das Vertrauen in den Rechtsstaat nachhaltig zu beschädigen. Wenn dies verhindert werden soll, dann darf das heutige Urteil kein Schlussstrich unter der Affäre sein.
Die Meinung von Mandy Sati aus Hannover. Vom einst glamourösen Paar, das in ganz Deutschland bekannt war, weil es oft auf roten Teppichen zu sehen war, aber auch zusammen Werbespots gedreht hat, bis hin zu den heutigen Schlagzeilen war es ein längerer Weg. Schauspielerin und Moderatorin Colleen Fernandes und Christian Ulmen sind kein Paar mehr, mittlerweile auch geschieden. Aber nun hat sie öffentlich gemacht, was sie erlebt hat. Offenbar nicht nur viel Aggression in der Partnerschaft, sondern auch digitale Gewalt. Ihr jetzt Ex-Mann soll zum Beispiel Videos, Deepfakes von ihr veröffentlicht haben. Helene Buchholz fasst zusammen, wie die Vorwürfe konkret lauten.
Physische Übergriffe und digitale Gewalt. Das sind die zentralen Vorwürfe, die Colleen Fernandes, die unter anderem auch für das NDR-Format Extra 3 arbeitet, ihrem Ex-Mann Christian Ulmen macht. In einer ausführlichen Reportage schildert der Spiegel Wutausbrüche des Schauspielers, körperliche und psychische Gewalt. Und Ulmen soll Fake-Profile von Fernandes im Internet erstellt haben, zum Beispiel bei LinkedIn. In einem Interview mit dem WDR in der Sendung Kölner Treff äußerte sich Fernandes bereits in der vergangenen Woche zu den Taten, allerdings noch ohne ihren Ex-Mann als mutmaßlichen Täter zu erwähnen.
Ich war lang nicht auf Social-Media-Portalen, also hatte die Person eben freie Fahrt und hat da anscheinend in meinem Namen angefangen, mit meinem beruflichen Umfeld zu schreiben. Okay. Es wurde dann immer flirtiver. Man hat miteinander telefoniert. Das ging in Telefonsex über.
Okay.
Dann wurden Nacktfotos verschickt von mir, die so wirkten wie selber aufgenommen. Dann Videos, als hätte ich mich so heimlich beim Sex gefilmt.
Bereits vor einigen Jahren hat Fernandes von den Bildern und Videos, die im Internet kursieren, erfahren und sich öffentlich gegen digitale Gewalt im Internet eingesetzt. Auch eine ZDF-Dokumentation hat sie zu dem Thema gemacht. Doch erst vor knapp anderthalb Jahren habe sie erfahren, dass ihr Mann hinter einem Teil der Taten stecken soll, berichtet Fernandes. Am ersten Weihnachtsfeiertag 2024 soll er ihr gestanden haben, dass er die Fake-Profile angelegt hat. Die Anzeige gegen Christian Ulmen hat Fernandes in Spanien erstattet, wo das Paar zuletzt gemeinsam gelebt hat. Dort sei die Gesetzgebung schon genauer an die neuen digitalen Möglichkeiten angepasst, so die Argumentation. Dort prüft die Staatsanwaltschaft zurzeit, ob Anklage erhoben wird. Für Christian Ulmen gilt derzeit die Unschuldsvermutung. Auf Anfrage des Spiegel wollte er sich zu den Anschuldigungen nicht öffentlich äußern.
Ja, soweit eine Zusammenfassung von Helene Buchholz. Es hat sich jetzt also eine Prominente geäußert, ja auch nicht zum ersten Mal, aber weil es sich eben um Dinge handelt, die mutmaßlich auch vom eigenen Partner ausgeführt worden sein sollen, ist das so unglaublich, dass es gerade eine sehr große Aufmerksamkeit erhält. Colleen Fernandes hatte auch schon in Deutschland früher mal Strafanzeige erstattet gegen Unbekannt, als sie von den Deepfake-Porno-Videos erfahren hatte. Hat sich da also auch um eine Löschung bemüht, aber da ist nicht viel passiert. Das soll sich künftig ändern. Dazu Birte Sönnigsen aus dem Hauptstadtstudio in Berlin zu deutschem Recht und was hierzulande von der Justizministerin geplant ist. Zunächst aber, gibt es denn eine Einschätzung, wer alles von digitaler Gewalt betroffen ist?
Es sind Millionen Menschen, die von Gewalt betroffen sind und das zieht sich durch alle Schichten. Das ist seit vielen Jahren so und wir wissen auch, dass Frauen deutlich häufiger und stärker betroffen sind, vor allem wenn es um Gewalt in der Partnerschaft geht oder um geschlechtsspezifische Gewalt, also Gewalt, die sich explizit gegen Frauen richtet, weil sie Frauen sind. Hinzugekommen ist auch immer mehr digitale Gewalt. Da geht es zum Beispiel um Identitätsdiebstahl, also dass Fake-Profile einer Person erstellt werden in sozialen Netzwerken oder auf Dating-Plattformen, um Hassnachrichten, Cyberstalking oder um Doxing, also dass private Daten im Netz veröffentlicht werden. Klar ist auch seit Jahren, dass sehr, sehr viele Fälle aber nicht in der Kriminalstatistik landen. Deswegen haben das Bundeskriminalamt und die Bundesregierung eine große Dunkelfeldstudie gemacht, um da eine bessere Datengrundlage zu bekommen. Und die kommt zu dem Schluss, zum Beispiel, wenn wir auf digitale Gewalt gucken, jede fünfte Frau und jeder siebte Mann hat das in den letzten 5 Jahren erlebt. Aber die Art der Gewalt, die unterscheidet sich zum Beispiel zwischen Männern und Frauen. Frauen werden beispielsweise häufiger bedroht. Und die Opfer, die sind besonders jung. Vor allem die Gruppe der 16- bis 17-jährigen jungen Frauen. Da haben 60% derjenigen digitale Gewalt erlebt.
Jetzt reden wir ja darüber, weil es eben einen prominenten Fall gibt. Und auch das wissen wir ja schon länger. Herzogin Meghan war, glaube ich, auch so ein Fall. Aber viele andere prominente Frauen mehr, die betroffen sind von sexualisierten Fakes. Jetzt hat Justizministerin Hubig von der SPD sofort reagiert. Nicht, indem sie sich jetzt zu diesem aktuellen Fall geäußert hat, sondern generell. Und hat gesagt, Täter sollen sich nicht mehr sicher fühlen. Was genau meint sie damit?
Ja, sie will einen Gesetzentwurf vorlegen, das hat sie uns im Interview heute gesagt, und zwar nächste Woche gegen digitale Gewalt soll dieses Gesetz vorgehen und vor allem gegen Deepfake-Pornografie. Also das sind ja Videos, die mithilfe von künstlicher Intelligenz hergestellt werden. Fotos von echten Frauen werden genommen, um damit eben diese gefälschten pornografischen Inhalte zu erstellen. Bislang gibt es kein Gesetz, das das explizit verbietet, so gefälschte Pornos zu erstellen. Man kann sich juristisch dagegen wehren, etwa über die Verletzung der Persönlichkeitsrechte. Man hat ja das Recht am eigenen Bild, das dadurch verletzt werden kann. In der Praxis ist das aber oft kompliziert, das juristisch durchzusetzen. Und da sagt die Justizministerin, das muss in Zukunft einfacher werden für die Betroffenen. Deswegen will sie in Zukunft sowohl diejenigen bestrafen können, die pornografische Deepfakes von echten Menschen gegen ihren Willen erstellen, als auch diejenigen, die solche Videos dann am Ende weiterverbreiten.
Soweit Informationen von Birte Sönnigsen aus dem Hauptstadtstudio. Aber wie erfährt man denn überhaupt von solchen Videos? Welche Möglichkeiten hat man? Professor Dr. Martin Steinebach leitet am Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie SIT die Abteilung Media Security. Und ich habe mit ihm heute Nachmittag gesprochen und ihn gefragt, für Menschen, die vielleicht noch nicht so tief eingestiegen sind, Deepfakes, was genau versteht man darunter? Wer stellt sie her?
Unter Deepfakes versteht man in der Zwischenzeit alle Arten von manipulierten Medien, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt wurden. Das können entweder generative KI-Sachen sein, dass ich einen Text schreibe und aus dem Text wird dann vom Computer ein Bild erzeugt. Es können aber auch sogenannte Face-Swap-Verfahren sein, bei dem man ein Gesicht aus einem Foto auf ein anderes Video kopiert und dann halt eben quasi für den Betrachter die Person in diesem Video austauscht. Und das geht dann tatsächlich auch noch mit Audio, genauso wie mit Bild.
Und wenn ich frage, wer es herstellt, dann wissen wir ja auch, dass KI inzwischen schon sehr verbreitet ist. Also das Ganze spielt sich nicht mehr nur im Darknet ab?
Natürlich, also KI oder solche KI-generierten Inhalten haben sich eigentlich nicht im Darknet abgespielt. Wenn man jetzt unter dem Darknet solche Kryptonetzwerke wie das Tor-Netzwerk sieht, sondern die Deepfake-Pornografie, die ist ganz häufig über klassische pornografische Hubs verbreitet worden. Es gab auch spezialisierte Webseiten dazu. Die haben sich aber tatsächlich nicht wirklich im Darknet getan, sondern sind ganz normal im Clearnet erreichbar.
Dann fragt man sich ja eben, aber wenn das quasi offen gemacht wird, warum ist es dann so schwierig, Täter oder die Hersteller zu finden und zu belangen? Weil in dem konkreten Fall gibt es auch eine ZDF-Doku von Colleen Fernandes, Deepfake-Pornos, die Jagd nach den Tätern, und es ging ziemlich ergebnislos aus.
Ja gut, wenn es Plattformen gibt, die solche Inhalte verbreiten oder zur Verfügung stellen, bedeutet es ja noch nicht, dass die Plattformen die Ersteller der entsprechenden Inhalte auch kennen. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel im Kontext von Rachepornografie auf einer Webseite Deepfake-Pornos von meiner ehemaligen Lebensgefährtin oder was auch immer hochlade und die zur Verfügung stelle, dann kann ich das wahrscheinlich auch mit einer gefälschten Identität. Und dann hat der Betreiber so einer Plattform eigentlich höchstens noch die Möglichkeit, über eine IP-Adresse rauszufinden, wer das gesendet hat. Die lässt sich aber auch sehr leicht über Anonymisierungsnetzwerke und VPNs sehr schwer nachvollziehbar machen. Das heißt, nur weil die Inhalte leicht verfügbar oder leicht erreichbar sind, heißt das noch lange nicht, dass auch die Täter, die die Inhalte erstellt haben, dadurch leicht identifiziert werden können.
Und jetzt noch mal aus der betroffenen Sicht. Wir haben ja jetzt heute auch schon Zahlen gehört, dass eben sehr, sehr viele Tausende, meist ja Frauen und Mädchen, betroffen sind. Wie jetzt reagieren? Besser erst gar nicht nach solchen Inhalten suchen? Also ob es solchen Content gibt von sich selbst oder von der eigenen Tochter oder eben doch nachschauen und sich einsetzen für Löschung?
Dann kommt es jetzt ein bisschen drauf an, was man erreichen möchte. Wenn man sagt, man möchte es lieber gar nicht wissen, weil man sowieso nichts dagegen macht, ist natürlich erst gar nicht schauen eine gute Strategie. Allerdings ist die Gefahr immer groß, dass man dann trotzdem über sein Umfeld darauf aufmerksam gemacht wird. Ja, also das hat ja gegebenenfalls auch das Ziel, wenn ich mir sowas wie Rachepornografie anschaue, dass die Person halt direkt betroffen wird, dass sie dadurch geschädigt wird. Und dann wird der Täter wahrscheinlich das Umfeld darauf hinzuweisen versuchen. Und das wird diese Inhalte dann wieder an einen selbst zurückspielen. Dementsprechend muss man einfach davon ausgehen, dass man auf die eine oder andere Weise darüber informiert wird, dass solche Inhalte bestehen. Und dann sollte man halt eben wirklich den Schritt gehen und sich mit der Polizei in Verbindung setzen und halt auch versuchen, eine Löschung durchzusetzen. Ob das dann erfolgreich ist oder nicht, kommt wahrscheinlich ganz stark auf die Politik der entsprechenden Plattform an und wie die aufgebaut ist. Aber in den großen sozialen Medien sollte man solche Löschungen eigentlich dann doch relativ gut hinbekommen.
Sagt Professor Dr. Martin Steindebach vom Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie, kurz SIT. Wir wechseln das Thema. Wie wird die Bahn wieder pünktlicher und zuverlässiger? Das ist die Frage, die sich nicht nur Kunden und Kundinnen stellen, sondern an der auch Experten arbeiten. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder will die Deutsche Bahn mit einem Maßnahmenbündel zuverlässiger und pünktlicher machen. Die entsprechende Taskforce seines Ministeriums habe sich zusammen mit der Branche auf 22 konkrete Maßnahmen verständigt, sagte der CDU-Politiker heute in Berlin. Sie sollen kurzfristig das System stabilisieren. Unsere Berlin-Korrespondentin Linda Bachmann erläutert, was geplant ist.
In Zukunft soll nach Bahnfahrten weniger das zu hören sein.
Jedes Mal, wenn ich in Deutschland Bahn fahre, bin ich eigentlich zu spät.
Im vergangenen Jahr kamen nur 60% der ICE und IC pünktlich an ihrem Ziel an. Über 156 Millionen Euro musste die Deutsche Bahn insgesamt für Verspätungen zahlen. Damit das besser wird, hat Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder von der CDU über 30 Menschen aus der Bahnbranche zusammengeholt, um kurzfristige Maßnahmen zu erarbeiten.
Die möglichst schnell für eine Stabilisierung der Situation bzw. für mehr Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit sorgen und die zugleich zeigen, dass wir die Dinge angehen und dass Wirkung erzielt wird.
Bahnunternehmen, Verbände und staatliche Stellen saßen an einem Tisch, darunter die Bundesnetzagentur, der Fahrgastverband Pro Bahn und der DB Fernverkehr. Rausgekommen sind 22 kleinere und größere Maßnahmen für pünktlichere Züge. An Bahnhöfen mit viel Verkehr soll es in Zukunft ein Jokergleis geben. Heißt, es wird ein Reservegleis für verspätete Züge freigehalten, damit die sich nicht weiter verspäten, weil sie auf ein freies Gleis warten müssen. Außerdem soll so verhindert werden, dass Züge vor dem Bahnhof warten und die Einfahrt für andere blockieren. Im Fahrplan soll es auch mehr Pufferzeiten geben und Züge sollen vor Beginn einer Fahrt früher bereitgestellt werden. An den Bahnhöfen sollen außerdem Mitarbeitende der Bahn den Fahrgästen beim Ein- und Aussteigen helfen, damit das schneller geht. Und die Bahn setzt auf mehr Digitalisierung, zum Beispiel wenn es darum geht, die Kunden zu informieren. Der Vorsitzende des Fahrgastverbands Pro Bahn, Lukas Iffländer, erklärt, wie es bisher oft läuft.
Wir wissen schon, dass ein Zug ausfällt. Das haben wir auch im System schon eingespielt, aber dann bleibt es beim sogenannten Europäischen Fahrplanzentrum hängen. Und die updaten nur zweimal in der Woche. Das heißt, es kann sein, dass ich einen Zug buche, von dem alle schon wissen, dass dieser Zug ausfallen wird. Aber erst 3 Tage später wird bekannt, dass das ausfallen wird.
Die Updates sollen in Zukunft täglich stattfinden. Und auch bei Störungen soll die Kommunikation innerhalb der Bahn schneller werden. Bisher durften Züge nur nach einem Telefonanruf aus der Betriebszentrale weiterfahren. Das soll in Zukunft digital gemacht werden und so Zeit sparen. Trotz all der Maßnahmen fehlt dem Vorsitzenden der Eisenbahnverkehrsgewerkschaft Martin Burkhardt eine konkrete Zusage. Und zwar für eine langfristige Finanzierung für den Bahnsektor.
Wir erwarten einen Schienenfonds. Und da mache ich auch noch mal ganz deutlich, wir erwarten den nicht irgendwann, sondern wir erwarten ihn maximal im Jahr 2027. Später darf er nicht kommen.
Auch Bundesverkehrsminister Schnieder sagte, dass die kurzfristigen Maßnahmen nur ein Schritt sind.
Wir brauchen eine Adressierung der grundlegenden Ursachen im Bereich der Zuverlässigkeit, der Pünktlichkeit. Und die laufen auch. Sie werden nur viel mehr Zeit in Anspruch nehmen.
In einem Jahr soll es zumindest noch mal um die schnellen Maßnahmen gehen. Dann kommen wieder alle zusammen, um zu schauen, was schon umgesetzt wurde und wie es wirkt. Experten erwarten, dass die Bahn vorerst aber nicht viel pünktlicher sein wird.
Und zum Schluss noch ein Thema aus dem politischen Berlin, das inzwischen auch bundesweit diskutiert wird. Auf Antrag der Linken hat der Bundestag in einer Aktuellen Stunde über die deutsche Kulturpolitik gesprochen. Anlass sind die Entscheidungen und Äußerungen von Kulturstaatsminister Weimar im Zusammenhang mit der Verleihung des Deutschen Buchhandlungspreises. Die Linken werfen Weimar vor, er schränke Kultur und Medien ein. Dagmar Pepping.
Wolfram Weimar hörte der Debatte von der Regierungsbank zu, meist mit unbewegter Miene, manchmal mit einem kleinen Kopfschütteln. An das Rednerpult trat der Kulturstaatsminister nicht. Die Kritik, die Weimar aus Reihen der Linken und der Grünen zu hören bekam, hatte es in sich. Weimar sei ein rechter Kulturkämpfer, der immer autoritärer in den Kulturbetrieb eingreife und staatliche Cancel Culture betreibe, sagte David Schliesing von der Linken.
Sie haben genügend Schaden angerichtet, treten Sie zurück! Wir brauchen keinen Minister, der Jurys überstimmt und den Verfassungsschutz als Hilfs-Sheriff in Buchläden schickt.
Ms. Barkan von den Grünen warf Weimar vor, er habe in kürzester Zeit jegliches Vertrauen der Kulturszene verspielt. Die 3 Buchhandlungen aus Berlin, Göttingen und Bremen seien nicht nur nachträglich von der Nominierungsliste für den Deutschen Buchhandlungspreis gestrichen worden.
Eine unabhängige Jury wird damit de facto ausgesetzt und die Buchhandlungen werden dann auch noch angelogen. Keine transparenten Kriterien, keine nachvollziehbaren Begründungen und kein Respekt für die Betroffenen.
Das Wort Rücktritt nahm die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen zwar nicht in den Mund, aber...
Ein Kulturstaatsminister, der die Freiheit der Kultur unter politischem Vorbehalt stellt, der ist eine Fehlbesetzung. Vielen Dank.
Während Wolfram Weimar lieber schwieg, warfen sich Abgeordnete der Union für den parteilosen Kulturstaatsminister in die Bresche. Von einer Kampagne gegen Weimar war die Rede, von purer Heuchelei und Doppelmoral. Die Politik sei der Freiheit und der Unabhängigkeit der Kunst verpflichtet, betonte die CDU-Abgeordnete Ottilie Klein. Auch Kulturstaatsminister Weimar sei dem verpflichtet. Die unionsgeführte Bundesregierung schütze diese Freiheit.
Und liebe Kolleginnen und Kollegen, es muss doch Konsens sein in diesem Haus, dass der Staat alles tun muss, um zu verhindern, dass mit Steuergeldern Extremismus unterstützt wird. Das gilt für Linksextremismus, Rechtsextremismus und Islamismus gleichermaßen.
Aus Reihen der SPD, dem Koalitionspartner der Union, waren durchaus kritische Töne zu hören. Alle 3 ausgeschlossenen Buchhandlungen seien schon einmal ausgezeichnet worden, unterstrich Holger Mann. Aber in diesem Jahr sei erstmals beim Buchhandlungspreis das sogenannte Haber-Verfahren angewandt worden. Dieses Verfahren erlaubt Ministerien, den Verfassungsschutz zu konsultieren, bevor öffentliches Geld fließt. Dass Staatsminister Weimar mittlerweile von absoluten Ausnahmefällen spreche, begrüße er.
Dennoch, auch dass vermehrt Voten von Jurys und Experten eingegriffen wird, ist bedenklich. Das beschreitet einen Weg weg von staatlich geförderter Kultur, die wir in Deutschland haben, zu Staatskunst. Und auch da sage ich, gerade als Ostdeutscher wäre diesen Anfang.
Der AfD-Kulturpolitiker Götz Frömming hatte für Weimar eher Spott übrig.
Herr Staatsminister, also einen Vorwurf kann man Ihnen ja nicht machen. Langweilig wird es mit Ihnen nicht. Schon die 2. Aktuelle Stunde innerhalb kürzester Zeit. Aber ich weiß nicht, ob das so unbedingt für Ihre Amtsführung spricht.
Das Hauptproblem der deutschen Kulturszene sei dessen Linkslastigkeit und Subventionshunger. Der Vorschlag der AfD: Schluss mit der Förderung aus Steuermitteln für Buchhandlungen, keine Preise und Subventionen mehr.
Die Aktuelle Stunde im Bundestag zu Weimars Kulturpolitik hat Dagmar Pepping zusammengefasst. Und soweit die Themen des Tages. Ist ja Wochenende. Am Montag gibt es eine neue Ausgabe dann um kurz nach 17 Uhr.